Cosmic Latte, Kaffeehausgespräche über Astronomie. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Cosmic Latte. Wir sind schon bei Episode 44. Diesmal mit mir wieder dabei Elka. Hallo Elka.
Hallo.
Hallo. Diesmal haben wir eine ganz besondere Folge vorbereitet. Also ich freue mich da schon mehrfacher Hinsicht, bin auch schon ganz aufgeregt, weil wir ja diesmal über ganz besondere Themen sprechen werden. Und auch Aufreger. Also wir haben einiges heute mit.
Es ist immer besonders und immer aufregend, aber heute noch einmal.
Genau, also heute gibt's etwas, was ein bisschen den Blutdruck von einigen vielleicht in der Vergangenheit schon in die Höhe getrieben hat, glaube ich. Hm. Ja, es ist wieder mal schön, wenn man sieht, dass manche Sachen in Österreich immer wieder vorkommen, oder? Immer wieder passieren und möglich sind.
Ja, wir haben so eine eigene Folge schon gemacht über Astrologie versus Astronomie. Aber die ORF-Produzentinnen haben anscheinend unsere Folge nicht gehört.
Das ja, ist stimmt.
Sehr enttäuschend.
Dabei warst du sogar beim ORF und hast ja kurz über Astrologie gesprochen und dann bitte, also das ist ganz besonders jetzt für unsere deutschen Hörer und Hörerinnen, ja, dann leistet sich unser öffentlicher, rechtlicher Rundfunk eine eigene Astrologie-Show.
Ja, genau. Stimmt, ich war ja eben bei Studio 2, glaube ich, war das ja, und da habe ich das ja alles aufgeklärt, aber es war nicht genug. Also diese Show, die heißt ja Blick in die Sterne und die soll einmal im Monat erscheinen und es war ja bis jetzt schon etwas, was alle wissenschaftsliebenden Menschen aufregt, dass auf Ö3 zum Beispiel die Gerda Rogers immer wieder Sternzeichen deutet und das war eh schon immer so ein bisschen latent drinnen, aber jetzt noch eine eigene Show im ORF. Einmal im Monat, ja, das ist halt schon die Höhe.
Ja, magst du da kurz auf den Inhalt eingehen, also was da so besprochen wird?
Ja, ich habe mir die erste Folge angeschaut, damit ihr es nicht tun müsst.
Ich habe mich noch nicht drüber getraut.
Ja, es war schon sehr mühsam. Prinzipiell laden sie immer zwei Promis ein und bei denen wird dann deren Liebesleben und deren Leben allgemein irgendwie gedeutet. Interessanterweise war ich mit der Moderatorin kurz in Kontakt auf Instagram. Ich glaube, ich habe kommentiert beim ORF-Account, dass ich das ganz schlimm finde, wenn wir in Österreich gegen Wissenschaftsfeindlichkeit versuchen anzukämpfen und dann gibt es eine eigene Sendung nur mit Wissenschaftsfeindlichkeit und Fake Science. Dann hat sie mir geschrieben, na, sie findet das nicht so schlimm, weil es geht ja nicht irgendwie um Impfempfehlungen oder Wahlempfehlungen, sondern sie reden ja nur über das Liebesleben von Promis. Also so mäßig, es geht ja eh um nichts Wichtiges. Aber wenn man sich das anschaut, wie das schon beginnt, also da haben sie eben eine Expertin, die jahrelange Erfahrung hat. Bitte, was für jahrelange Erfahrung in Schichten erzählen, das ist ja völlig absurd. Aber jedenfalls, diese Expertin, diese Astrologin fängt dann gleich an mit, es ist so, dass jeder Mensch sucht, sie ist überzeugt, jeder Mensch sucht sich das aus, in welchem Ort und welche Zeit man geboren ist, je nachdem, wie gerade die kosmische Energie ist. Und außerdem hat sie schon im Babybauch an Mondritualen mitgemacht, weil ihre Mutter ist sehr verbunden mit dem Mond. Also es ist wirklich extrem abstrus irgendwie, was da irgendwie geredet wird.
Also gerade solche Sachen sind ja schon sehr heikel. Also das ist ja dann halt wirklich für Menschen, die halt, weiß ich nicht, in Krieg geboren werden oder halt in schlechte Situationen sich das halt selber ausgesucht haben. Also das finde ich halt wirklich sehr bedenklich. Bedenklich ist, weil du hast ja auch gesagt, dass ja die Moderatorin ja auch betont hat, sie machen da jetzt nichts Schlimmes in dem Sinne, dass sie da jetzt irgendwie gegen Impfungen oder gegen andere Sachen reden, sondern der ORF macht das ja alles unter dem Deckmantel der Unterhaltung und dass das ja alles eh nicht so schlimm ist, weil das ja auch ein Trend gerade ist, ja, und dass viele Leute so gern haben, muss man da quasi das bedienen. Aber das ist halt trotzdem, finde ich, problematisch.
Ja, Gott sei Dank hat sich da eh sehr viel Widerstand schon getan. Also die Uni Wien hat auch einen offenen Brief geschrieben, also die Astronomie. Und auch die Sigrid Pilz ist ja, Stiftungsrätin. Die hat auch sich öffentlich, also es gibt sehr viel Gegenwind, ist das Positive. Die sagen, es geht einfach nicht. Und da geht es nicht darum, dass es irgendwie, dass das eh ungefährlich ist. Es geht darum, dass du dem eine Legitimation gibst, was es einfach nicht hat. Also du stellst das eine gewisse Seriosität dar, indem du das im Fernsehen zur Schau stellst und einfach unwidersprochen diese Behauptungen ausstrahlst. Und das ist halt einfach der erste Kern zu völligen Wissenschaftsfeindlichkeit und zu Esoterik. Also vor allem das mit diesen Mondritualen, finde ich, das ist ja schon fast in Richtung Esoterik und in welchen Hexenritualen oder so. Also da kann man nicht irgendwie sagen, es ist ja nicht so schlimm, es geht nur um Promis. Nein, es geht ja darum, wieso man dem überhaupt eine Plattform bietet, wieso man jemanden wie diese Astrologin diese Plattform bietet. Sollte man da vielleicht nicht andere Leute, die mehr zu sagen haben, vielleicht das bieten und über bessere Sachen reden, über Sachen, die wissenschaftlich wirklich fundiert sind. Und dann die Höhe war ja dieses Einstein-Zitat.
Ja.
Das war ganz arg. Sie hat einfach begonnen. Also weil ich habe ihr dann sogar noch geschrieben auf Instagram, so naja, ich bin gespannt, ich werde es mir anschauen. Vielleicht ist es ja eh nicht so schlimm, wie ich mir denke. Und dann war einfach das ihr Zitat, das erste, was sie gesagt hat in der Show. Astrologie ist eine Wissenschaft für sich, aber eine wegweisende. Ich habe viel aus ihr gelernt. Die Astrologie unterstreicht im gewissen Sinne die physikalischen Erkenntnisse. Und sie meinte, das ist von Einstein. Und es ist einfach völlig an den Haaren herbeigezogen. Einstein hat das natürlich nie gesagt und es gibt sogar ein anderes Zitat, interessanterweise, wo er was über Astrologie gesagt hat, wo er sagt, ich stimme Ihnen voll und ganz zu, was die Pseudowissenschaft der Astrologie betrifft. Der interessante Punkt ist, dass diese Art von Aberglaube so hartnäckig ist, dass er sich über so viele Jahrhunderte halten konnte.
Damit haben sie sich ja schon wirklich ein Eigentor geschossen, ja. Also war dann halt irgendwie mit einem Einstein-Zitat zu beginnen. Aber eben gleichzeitig so eine komplett unkritische Auseinandersetzung damit zu machen, finde ich, das ist halt wirklich das Problematische. Und das ist das, was mich auch immer stört, weil es ist ja auch beim Frühstücksfernsehen im ORF hast du ja auch immer das Wochenhoroskop, ja. Und bei der Show war ja dann auch ein Monatshoroskop, sehr wohl für alle Sternzeichen. Also so ist es ja auch wieder nicht, dass es nur um Promis geht. Und es geht um diese Präsentation, als wäre das wahr, als wäre da was dran, ja. Also das finde ich halt schon, das geht bei einem öffentlich-rechtlichen Sender einfach nicht.
Sie liest dann vor die Horoskope und auch ein lustiger Fun-Fact, ich habe einige Followerinnen, die auch bei Zeitungen gearbeitet haben und da haben mir zwei Leute unabhängig voneinander gesagt, ja, als ich bei der Zeitung gearbeitet habe, wir haben so einen Random Generator gehabt und so haben wir unsere Sternzeichen-Horoskope generiert. Also es ist einfach völliger Unsinn, es ist irgendwelche Textzeilen, die sich halt copy-pasten. Ja, finde ich, sagt das schon sehr viel aus. Und ich auch jetzt vom Logischen, ja, ich weiß, man darf nicht mit Logik kommen, aber so ein bisschen Logik kann man schon bemühen, wenn man jetzt sagt, Zeit und Ort. Und ich habe einige in meinem Umkreis, die haben so, wenn sie ein Baby kriegen, jemanden, mit der mit ihnen im selben Krankenhaus war und im selben Raum, wo die dann später eben ein Baby gekriegt haben und die bleiben dann oft so länger befreundet, so ja, die kenne ich, weil wir gleichzeitig eben am selben Tag das Baby gekriegt haben. Und dann denke ich mir, denkt doch mal an diese Leute, die haben sind innerhalb von wenigen Minuten vielleicht voneinander geboren. Sind diese zwei Menschen jetzt gleich? Sind die in ihrem Charakter, in all ihren Sachen gleich? Natürlich nicht. Aber die sind am selben Ort, am selben Tag und wahrscheinlich selbe Uhrzeit fast geboren. Das heißt, deren Horoskop ist fast ident und trotzdem sind das zwei völlig verschiedene Menschen.
Ja.
Aber ja, mit Logik darf man nicht kommen, aber
stimmt, ja.
Das ist halt immer sowas. Ach,
genau. Das Einstein-Zitat wurde übrigens in der Zwischenzeit schon entfernt. Also da gab es ja auch recht viel Aufregung. Weil natürlich, das kann man nicht verwenden, ja. Das ist schon rausgeschnitten. Also wer sich das jetzt noch nachträglich in der Mediathek ansehen möchte, findet das Zitat nicht mehr. Kleine Geschichte nebenbei, was ich ja wirklich lustig finde, weil gerade dieses Einstein-Zitat hätten Sie ja eigentlich sehr gut selbst überprüfen können. ORF ist nämlich der Meinung, dass ja alles unter Unterhaltung fällt, ja. Und in der Unterhaltungsschiene ist ja neben der Astro-Show gehen sich die Science-Busters auch super aus. Und tatsächlich hat der Florian in einer Science-Busters-Show eben, die auch beim ORF gelaufen ist, gerade dieses Zitat, glaube ich, sogar gebracht und gesagt, dass das nicht stimmt. Und sie hätten das sogar sehr leicht im eigenen Haus überprüfen können.
Ja, stimmt. Das wurde, glaube ich, auch früher schon mal bemüht und irgendwie mit so als Fake-Zitat verbreitet. Ja.
Na gut, also das hat für einige erhitzte Gemüter gesorgt und Diskussionen, Aufregungen, zu Recht natürlich. Ja, ich bin gespannt, wie das weitergehen wird, also ob es da eine weitere Folge geben wird.
Glaubst du, es wird abgesetzt?
Oder ob sie es versanden lassen? Ich weiß es nicht. Gerade das Astrologie-Thema hält sich ja sehr hartnäckig beim ORF. Mich würde interessieren, wie es zu dieser Sendung gekommen ist. Und je nachdem, ja, wird man dann schauen. Keine Ahnung, ich weiß es nicht.
Ich bin gespannt.
Aber wir haben auch erfreuliche Nachrichten. Ich würde mal sagen, wir gehen da gleich einmal weiter. Es passieren auch gute Sachen immer wieder oder es funktionieren immer wieder gute Sachen. Und zwar gibt es ein Update in Sachen Planetenverteidigung. also wenn das nicht beruhigend ist, das ist doch ganz toll. Und zwar ist Hera gestartet am 7. Oktober, alles gut gegangen. Auf einer Falcon 9 von SpaceX hat sie jetzt ihr Ziel ins Visier genommen, mehr oder weniger. Hera fliegt ja zum Didymos-System, das ist ja dieses binäre Asteroidensystem. Und wem das jetzt bekannt vorkommt, ja, kennen wir. Wir kennen Didymos und Dimorphos, und zwar von der DART-Mission. Das war vor 2 Jahren, da hatte die NASA gezielt quasi einen Impact auf Dimorphos gemacht, um eben die Umlaufbahn zu ändern, um eben zu sehen, können wir einen Einfluss darauf haben, wenn jetzt ein Asteroid auf die Erde irgendwie so zu nahe kommt, ob wir da irgendwas machen können, wie sich das auch auswirkt dann, also wenn man den quasi gezielt abschießt, sagen wir es jetzt mal so. Und tatsächlich war es so, dass ja Dimorphos ja seine Umlaufbahn geändert hat, und das war jetzt eben stärker, als es die Modelle eigentlich vorhergesagt haben. Also man hat da gesehen, okay, das passt nicht so ganz, wie wir da diese Simulationen gemacht haben. Ja, und Hera ist eben von der ESA jetzt, fliegt jetzt hin und schaut quasi nach, wie es dort ausschaut, was dort passiert ist. Also wird sich eben anschauen, die Tiefe des Kraters, hat sich da der Asteroid irgendwie auch verformt. Der wird auch genauer untersuchen, woraus Dimorphos eigentlich besteht. Also er dürfte ja poröser sein als ursprünglich angenommen. Finde ich ganz spannend. Also es führt da auch 2 so CubeSats mit. Das finde ich total süß. Die sind nur so groß wie Schuhschachteln. Die werden da so wie eine Drohne, die man auf was eben untersuchen, schauen, woraus der besteht. Und wenn alles klappt, kommt der im Herbst 2026 an und wird da mit den Untersuchungen beginnen. Also ganz spannende Sache, ganz wichtiger Schritt in Richtung planetare Verteidigung.
Und wie groß ist Dimorphos so?
Dimorphos ist ungefähr so groß wie der Eiffelturm. Und Didymos ist, glaube ich, so groß wie so eine größere Stadt oder so.
Aber das heißt ja, je größer dann das ist, desto schwieriger wird es.
Natürlich, natürlich, ja. Aber es ist halt, das System war jetzt auch sehr gut, also weil es leicht zu erreichen ist, aber jetzt selber es keine Gefahr darstellt für die Erde. Also es war jetzt nicht irgendwie die Gefahr, dass durch diesen Versuch mit dem Impact da jetzt, dass es dann für die Erde gefährlich wird. Wobei durch diesen Impact sind ja ganz viele kleine so Gesteinsbrocken ja ins Weltall geschleudert worden, dass die dann vielleicht sogar irgendwann in ein paar Jahren zu uns dann kommen könnten, so als kleiner Schauer.
Sternschnuppenschauer,
schön. Genau, schön. Ja, da können wir dann mal schauen. Das ist so ganz, ganz spannende Sache.
Da fühle ich mich gleich sicherer abends.
Ja, genau. Ja, schauen wir mal. Also es ist dann immer noch, glaube ich, ein weiter Weg dorthin, aber ich finde es super und spannend, also, dass das gemacht wird. Also mal schauen, was sich da noch tut. Da gibt es dann auch noch eine Nachfolgemission, auf die bin ich auch schon sehr gespannt. Das ist Ramses. Wird dann, glaube ich, 2029 starten. Soll sich ja Apophis näher anschauen. Das ist einer von diesen, gefährlich ist jetzt übertrieben, aber der kommt schon recht nah an die Erde auch ran, und den schaut man sich auch genau an. Also sehr spannend, was da in dem Bereich passiert. Aber kommen wir zu unserem eigentlichen Thema heute, das ich jetzt mit Spannung erwartet habe. Und zwar gibt es ein neues Paper, ein italienisches, das den spannenden Titel hat, und das möchte ich hier mit euch teilen: Perspectives of Dark Matter, Indirect Search with ADHD in Space. Also es gibt da jetzt eine neue Untersuchung, und zwar heißt die ADHD, die sich jetzt mit der indirekten Suche von dunkler Materie durch kosmische Strahlung befasst. Und ADHD steht hier für Antideuteron-Helium-Detektor. Aber ich mag jetzt eigentlich gar nicht über dunkle Materie sprechen, weil ADHD hat auch noch eine andere Bedeutung. Und zwar werden das die meisten wahrscheinlich eher kennen als Attention Deficit Hyperactivity Disorder oder eben auf Deutsch ADHS, das Aufmerksamkeitsdefizitsyndrom. Und genau darüber möchte ich heute sprechen. Also ich habe ein bisschen länger überlegt, ob ich darüber sprechen möchte, werde. Aber Oktober ist der ADHD Awareness Month. Also es gibt auch einen Orange Ribbon, also so eine orange Schleife, die man tragen kann, eben als Zeichen für ADHS, weil es ein wichtiges Thema ist. Also das Thema ist wichtig, es ist mir persönlich wichtig, warum erzähle ich auch gleich, und es ist auch wissenschaftlich interessant und vor allem, da komme ich dann später noch dazu zum Schluss, es ist auch astronomisch relevant, beziehungsweise generell für MINT-Fächer, MINT-Bereiche, es ist ein sehr spannendes Thema. Ja, warum ist es persönlich für mich interessant? Vor allem deswegen, weil ich vor kurzem mit ADHS diagnostiziert wurde und das halt wirklich sehr viel verändert hat bei mir. ich meine, wir wissen es alle, dass ich jetzt schon ein bisschen älter bin, ja, und es hat schon einiges bei mir bewirkt, und mit 40 mit ADHS zu diagnostiziert werden. Das macht schon was mit einem, das verändert vieles, und ich möchte jetzt auch wirklich für Awareness sagen, weil es ein wirklich wichtig ist, gerade auch bei Erwachsenen und auch vor allem bei Frauen, ja. Also es hält sich ja nach wie vor hartnäckig so, dass sich ADHS so herauswächst. Man kennt es ja bei Kindern, ja. Also bei Kindern ist es ja da schon sehr lange, dass man da diagnostiziert werden kann.
Ja, da hat man gesagt, so der Zappel-Philipp.
Genau, ja, also den kennt man.
Hat es früher auch schon gegeben, Zappel-Philipp.
Genau, richtig.
Aber ja, bei Frauen ist das halt.
Genau, aber bei Frauen und gerade bei Erwachsenen ist es ein neues Thema, sage ich jetzt einmal so. Und ich habe es lange auch nicht erkannt bei mir selber. Eine Freundin, die selber ADHS diagnostiziert ist, ja, hat da so ein paar Sachen bei mir beobachtet, wo sie dann irgendwie mal gemeint hat, ich soll mir das vielleicht mal überlegen, ob ich mir das anschauen möchte, und habe mich dann damit auseinandergesetzt. Und ich muss zugeben, ich habe es am Anfang nicht gesehen. Also ich habe da mir so angesehen, okay, was sind so die Merkmale bei ADHS, und habe dann immer gesagt, nein, ich habe das nicht, also das mache ich doch alles nicht. Weil für mich so viele Sachen normal sind, und ich glaube, es ist total schwierig für jemanden, weil man ja eben schon so lange lebt und man ist, wie man ist, und für einen ist das ja alles normal, wie man ist, ja. Und tatsächlich habe ich aber sehr viele klassische ADHS-Merkmale, wie sich dann eben später herausgestellt hat. Ich habe dann jetzt eben auch eine klinische Diagnose gemacht, also es ist bei mir eindeutig festgestellt worden. Bei mir hat sich aber auch im Zuge der Diagnose herausgestellt, also muss man wirklich viele Tests machen. Also ich habe auch einen IQ-Test gemacht, Aufmerksamkeitstest, es werden lange Interviews gemacht. Und bei mir ist eben herausgekommen, dass ich, also gerade sprachlich, auch bei Zahlen und Logik, dass ich da überall durchschnittlich bis überdurchschnittlich sogar abgeschnitten habe. Das heißt, ich habe das sehr viel über die Jahre kompensiert. Also ich habe mit meinem Intellekt vieles wettgemacht wieder. Ich habe wirklich über Jahre so ein Masking auch aufgebaut, dass es nicht aufgefallen ist. Ja, also ich habe ja 2 Studien abgeschlossen. Ich habe gute Jobs gehabt. Wir haben so eine Karriere gemacht. Ja, also in meiner Biografie war es jetzt nicht so, dass man jetzt sagt, oh, die hat typisch ADHS oder so. Mhm. Aber, und das ist der Punkt, ich habe diese Sachen mit sehr viel mehr Energie und Aufwand erreicht als andere, also jetzt neurotypische Menschen. Und das ist jetzt auch der Grund, warum ich darüber sprechen möchte, weil ich das vielen ersparen möchte. Ja. Und es gibt noch so viele Vorurteile und falsche Vorstellungen. Also es ist jetzt, man ist jetzt weder dumm noch faul, wenn man ADHS hat. Das ist auch keine falsche Erziehung. Also die Eltern können da jetzt gar nichts dafür. Man spricht ja von neurodivers versus neurotypisch. Und ich finde dieses neurodivers ganz wichtig. Also dass es da jetzt nicht darum geht, dass das eine Gehirn gut, schlecht, normal oder abnormal ist, sondern es arbeitet einfach anders. Und vor allem zeigt es sich bei Frauen auch anders. Ja, also du hast ja eh schon den Zappel-Philipp erwähnt. Also bei Buben wird das mit 7 oft diagnostiziert, eben weil sie auffällig sind, ja. Bei Mädchen aber viel später, also oft erst mit 12, und da kommt aber dann die Pubertät. Das heißt, da verändert sich sowieso gerade so viel im Leben von jemandem, und da ist es noch schwieriger, das zu erkennen.
Ja, nur weil du sagst, die Eltern können nichts dafür. Was aber schon eine Sache ist, ist, dass es oft vererbt wird. Also dass es oft in Familien.
Ja, richtig. Da komme ich dann nachher noch zu den Ursachen.
Na, ist spannend, dass bei dir auch so ähnlich war wie bei mir, beziehungsweise bei vielen Leuten, wo ich das höre, dass man jetzt im Umfeld jemanden hat, der eine ADHS-Diagnose hat, und man sich dann denkt, könnte da bei mir vielleicht auch was sein. Bei mir war es nämlich recht ähnlich, wobei ich habe gar nicht gewusst, dass es ADHD Awareness Month gibt. Danke, dass du das da einbringst. Das ist sehr, sehr wichtig, glaube ich. Mir ist immer wichtig zu sagen, dass ADHS ein ziemlich breites Spektrum ist. Mhm. Also deshalb tue mir immer schwer, also ich tue das nicht extrem rumposaunen, weil ich mir immer nicht ganz sicher bin, so, das ist eh auch ein Problem, dass man sich immer denkt, naja, habe ich es genug oder bin ich eh nicht so schlimm und ist der Leidensdruck bei mir eh nicht so stark, dass ich das nicht sagen darf oder mich nicht als Opfer darstellen sollte. Das ist natürlich eher eine falsche Bescheidenheit. Aber das ist, glaube ich, ein Grund, warum ich nicht so viel drüber rede, weil ich habe das Gefühl, ich habe da eine eher leichtere Form. Aber bei mir war es ähnlich wie bei dir. Eine Freundin von mir hat das in einer eher schwereren Form gehabt. Also dass einfach sehr viele Sachen in ihrem Leben ja nicht so gut hingehaut haben, sie nicht auf die Reihe gebracht hat, sie extremes Risikoverhalten an den Tag gelegt hat. Und bei mir ist es auch sehr ähnlich wie bei dir. Also ich habe diesen IQ-Test gemacht im Interview, und bei mir war der IQ-Test eben auch recht hoch, und ich habe mir immer gedacht, bei mir passt es nicht, weil ich war eine extrem aufmerksame Schülerin.
Mhm, ja.
Also ich war halt immer laut einser und das passt halt nicht in das in die Diagnose vom ADHS. Und da hat eben sie bei mir auch gesagt, ich habe das halt kompensiert.
Ja.
Und das, was mich interessiert, da wo man ja eben diese Dopamin bekommt, da hat man ja die Energie, sich zu konzentrieren, aber da, wo man nicht so Dopamin bekommt, da halt nicht.
Mhm.
Deswegen war das eben ja eine sehr untypische Biografie. Aber wie du sagst, ich glaube, man lässt sich da sehr verunsichern, nur weil nicht alle Punkte auf einen zutreffen.
Ja.
Es müssen nicht alle Punkte auf einen zutreffen. Es können manche Punkte zutreffen, manche nicht.
Genau, ja.
Es kann von der Schwere her sehr unterschiedlich sein oder vom Leidensdruck einfach. Und ich habe das Gefühl, dass bei mir der Leidensdruck einfach nicht so, also schon, aber nicht in wesentlichen Punkten meines Lebens, eher so im Privatleben schwieriger ist. Aber ja, da ist sicher gut, einfach da aufmerksam zu machen, dass es da unterschiedliche Ausprägungen gibt.
Ja, richtig. Es ist ja eben im Spektrum, ähnlich wie ja Autismus. Bei jedem zeigt es sich auch anders. Ja. Deswegen funktionieren dann manche Sachen vielleicht besser oder schlechter. Ja. Also gerade bei Frauen ist dieses Masking ja sehr, sehr stark. Also gerade Frauen ja dazu neigen, sich da irgendwie anzupassen, eben Symptome zu, ja, vielleicht zu kaschieren, sage ich jetzt einmal. Generell ist es so, die Merkmale sind ja eben Unaufmerksamkeit, Hyperaktivität und Impulsivität, also bei ADHS. Ja. Bei ADS, was auch, also vor allem bei Frauen stärker ist, da fällt eben das Haar weg, also diese Hyperaktivität. Und generell ist es eben diese Unaufmerksamkeit, also dieses schlecht im Organisieren, lässt sich leicht ablenken, Schwierigkeiten, Aufgaben zu Ende zu bringen. Weil ich ja, also mit dieser Unaufmerksamkeit ja eigentlich ein bisschen ein Problem habe, weil du bist ja nicht unaufmerksam, sondern eigentlich überaufmerksam, also du viel mehr gleichzeitig war als andere. Ja. Und dann durch diese Hyperaktivität, die sich halt zeigt durch so übermäßiges Reden, auch nicht stillsitzen, das kennt man ja alles. Ja. Auch dieses Unterbrechen ins Wort fallen, ja, weil du gedanklich schon 3 Schritte weiter bist und du weißt, du vergisst das, wenn du es nicht gleich sagst.
Mhm.
Und bei Männern ist eben der Unterschied, dass sie eben häufiger im Kindesalter eben diagnostiziert werden. Sie haben eben mehr diese Hyperaktivität und dieses Impulsive, also eben diesen Zappel-Philipp. Das heißt, sie haben Verhaltensweisen, die halt eben auffällig sind. Deswegen halt leichter diagnostiziert werden. Ja. Und bei Frauen ist es eben weniger diese Hyperaktivität, sondern dass man halt dann das später dann eben auch erst erkennt, ja, weil sie es eben eher auch verstecken, leichter anpassen. Und das ist eben auch die Gefährlichkeit und deswegen ist es mir auch wichtig, darüber zu sprechen. Dadurch können aber andere Probleme entstehen, jetzt wie im Angstzustände, Depressionen. Also ich kenne wahnsinnig viele, also wahnsinnig viele ist jetzt übertrieben, aber ich kenne einige, die ADHS auch diagnostiziert haben und 10 Jahre davor aber mit Depression diagnostiziert worden sind und dann eigentlich falsch behandelt worden sind.
Ja.
Bei Erwachsenen ist es dann eben auch wieder ein bisschen anders. Also es ist erst 1975 zum Beispiel das erste Mal bei Erwachsenen überhaupt beschrieben worden. Aber seit 1990 ist es unwiderlegbar nachgewiesen. Also es gibt Leitlinien zur Behandlung und von ADHS bei Erwachsenen, es ist keine Modediagnose. Und wenn es im Kindesalter besteht, ja, dann ist es sehr wahrscheinlich, dass es auch im Erwachsenenalter besteht, ja, und diagnostiziert werden kann. Und da finde ich es halt total problematisch, dass es halt immer noch Psychiater gibt oder Therapeuten, die das halt irgendwie negieren oder runterreden, weil das halt einfach nicht stimmt.
Ja, es gibt auf der einen Seite eben die sagen, das gibt es irgendwie nicht. Und das ist, also eine Freundin von mir, da sagt auch ihre Therapeutin, dass sie das nur als Ausrede benutzt und eigentlich hat sie ein anderes Problem. Und was auch für mich ein Problem ist, dass es ist halt noch recht relativ neu, das jetzt so auf systematische Beine zu stellen, dass das noch so für unterschiedliche Zugangsweisen gibt. Also eine andere Freundin von mir, die musste ihre Schulzeugnisse bringen für eine Diagnose und so mäßig, wenn sie als Kind nicht auffällig war, dann kriegt sie keine Diagnose. Das ist halt schon eigenartig, weil wie gesagt, ich war zum Beispiel als Kind völlig brav und unauffällig.
Ja, ja. Genau, da geht es um diese Diagnoseverfahren. Das hat mir damals eben die Psychologin auch gesagt bei meiner Diagnose. Ein Kriterium ist halt schon, dass du es als Kind schon gehabt haben musst, damit du es halt auch als Erwachsener diagnostiziert bekommst. Aber, und das ist eben das, was ich ja auch gemeint habe, bei Frauen musst du da andere Kriterien herannehmen, weil sich es anders zeigt eben. Also Frauen, gerade die mit ADS, das sind eher die Ruhigen, das sind die ein bisschen verträumt wirken, ja, die eben gut in der Schule sind. Ich war auch, also gerade in der Volksschule war ich total gut. Also ich war eigentlich als Kind überhaupt nicht auffällig, ja, bei mir hat es dann erst so als Teenager angefangen, ja. Aber ich hatte da auch ein Glück, dass ich einfach ein gutes Umfeld hatte. Ja? Und mir hat die Schule sogar Spaß gemacht, ja, also als in der Volksschule. Und was ich zurückkommen wollte, ist, dass das bei Erwachsenen sich dann eben auch ein bisschen anders zeigt. Deswegen, wenn man weiß, erkennt man es, aber man kann es vielleicht halt leicht auch anders diagnostizieren. Oder manchmal sind es auch oft so, wo man sich denkt, so, das sind Schrulligkeiten, ja. Also das ist jetzt vielleicht jemand, der kommt halt öfters spät, ja, oder erhält Fristen nicht ein.
Ich habe gesagt, weil ich vom Balkan bin, komme ich öfters spät, aber ich glaube mittlerweile, es hat nicht nur das damit zu tun.
Ja, oder so ein bisschen vergesslich, ja, oder impulsives Kaufen auch zum Beispiel. Also es sind halt oft so viele Sachen, wo du sagst, okay, das ist jetzt nicht unbedingt nur, weil du das jetzt hast, musst jetzt nicht auch gleich ADHS haben. Mm. Die Hyperaktivität zeigt sich halt dann auch eben, dass man halt so ständig beschäftigt ist. Man hat dann halt mehrere Projekte gleichzeitig laufen. Man hat halt so ein bisschen so körperliche Unruhe, muss immer was machen, immer in Bewegung sein, ja. Die Ursachen sind eben, wie du es ja schon gesagt hast, zum Teil erblich bedingt. Also es wird vererbt. Man kommt eigentlich auch damit auf die Welt. Das heißt aber jetzt nicht automatisch, dass wenn es die Eltern haben, dass man es auch automatisch haben muss. Ja, also es ist halt die Wahrscheinlichkeit höher. Ja, es ist tatsächlich das Gen noch nicht identifiziert, dass das auslöst. Kann auch sein, dass es andere Umweltfaktoren dann gibt, ja, wie frühkindliche Entwicklung, das familiäre Umfeld natürlich, ja, die halt die Wahrscheinlichkeit erhöhen, dass du halt dann das ADHS bekommst. Und es ist jetzt aber eben eine neurologische Entwicklung, also eine Entwicklungsstörung oder eine Besonderheit, wenn man so will, kann man auch sagen, ja. Und zwar ist es eine Regulations- und Netzwerkstörung im Gehirn. Also du hast ja schon das Dopamin erwähnt, ja. Und bei ADHSlern wird das halt zu schnell abgebaut. Das heißt, man hat halt dann eigentlich so einen Dopaminmangel. Und das Dopamin hat aber genau eine große Rolle bei Konzentration, Motivation, diese Stimmungsstabilität. Und man geht jetzt eben auch davon aus, dass aber jetzt auch bestimmte Regionen im Gehirn einfach auch anders geschaltet sind oder verzweigt sind. Ja, also es funktioniert einfach anders. Man hat dann auch, das finde ich ganz spannend, Gehirnscans gemacht. Also es gibt so PET-Untersuchungen. Da hat man halt wirklich eindeutig nachweisen können, dass diese vorderen Hirnabschnitte bei ADHS-Menschen weniger stark durchblutet sind. Also man sieht da richtig auch so diese Aktivitätsregionen. Und hat halt so geringere Nervenaktivitäten auch gesehen. Jetzt für die Diagnose sind solche Scans jetzt noch nicht geeignet, aber halt für die Forschung sind sie halt extrem wichtig. Ja. Und also das wäre halt echt ein Durchbruch, also wenn man halt wirklich auch die Diagnose durch solche Scans machen kann, weil halt gerade bei Kindern kannst du halt dann Fehldiagnosen vermeiden und da wäre es halt schon wichtig. Aber da hat man momentan noch Probleme, diese Biomarker genau zu finden, die das halt dann wirklich eindeutig beweisen, weil es da offensichtlich auch andere Diagnosen dann zulässig sind.
Aber es ist schon wichtig zu sagen, es gibt wirklich physische Unterschiede, Sachen, die man messen kann. Ja. Es ist nicht alles eingebildet, wobei auch, wenn man sich was einbildet, ist es auch trotzdem wirklich da. Also mentale oder ja, Mental Health Issues sind ja trotzdem auch real, aber sie finden auch Niederschlag eben im Hirn und man kann das sehen. Und das ist, glaube ich, schon ein wichtiger Punkt noch immer, dass das so ein Stigma ist, als ob man das als Ausrede benutzt. Ja. Und das ist wirklich sehr mühsam. Es ist echt etwas, weshalb man das am liebsten gar nicht sagen will, weil da jetzt zu diskutieren, ob das jetzt real ist oder nicht oder eine Trenddiagnose, ist einfach im Alltag manchmal sehr, sehr anstrengend. Aber ja, umso wichtiger, dass man das dann jetzt so systematisch mal besprechen.
Ja, genau. Und eben auch dadurch, dass das halt wirklich auch dieser Dopaminmangel und ich glaube Noradrenalin und noch ein Hormon spielen da zusammen. Das heißt, man kann auch gar nicht anders. Also es ist jetzt so dieses reiß dich zusammen oder sowas, das funktioniert nicht. Ja, also wenn du das hast, dann kannst du nicht anders. Das ist halt einfach so. Und ich glaube, das ist das Schwierigste jetzt für jemand, der jetzt kein ADHS hat, das irgendwie nachzuvollziehen. Aber es ist halt wirklich, dass halt also manche Schaltungen im Gehirn ein bisschen anders sind. Ja, und es eben hauptsächlich das Dopamin ist. Und dieser Dopaminmangel, der erklärt jetzt aber auch gleichzeitig, warum diese therapeutische Wirkung von dem Medikament, das ist Methylphenidat, warum das so gut wirkt. Und tatsächlich ist ADHS eigentlich das einzige oder die einzige psychische, ich will jetzt nicht Erkrankung sagen, Besonderheit, die man wirklich medikamentös so gut behandeln kann, weil das Methylphenidat wirklich sehr gut wirkt, weil das diese Erhöhung des Dopaminspiegels bewirkt und quasi so eine Angleichung bewirkt. Wichtig ist aber, dass das halt richtig dosiert ist natürlich, gerade bei Kindern. Sagen die dann immer, oh Gott, nein, ja, nicht das Ritalin, weil dann werden die da quasi so stillgestellt verändern sich oder so, ja, dann passt halt die Dosis nicht. Ja. Also man muss da halt wirklich richtig dosiert sein und dann wirkt das halt wirklich sehr gut.
Finde ich eh so schwierig, was du gesagt hast, es ist schwer nachzuvollziehen, wenn man nicht so fühlt oder so denkt, weil ja, es ist wirklich so, dass es einfach nicht unmöglich ist. Man ist ja körperlich dazu in der Lage, einen Task zu tun. Aber es ist einfach so, so schwierig, das sich dazu zu bringen. Ich habe mal einen Vergleich gehört, wenn man eine heiße Herdplatte die Aufgabe hätte, man sollte mit der bloßen Hand auf eine heiße Herdplatte greifen. Und man ist ja dazu in der Lage körperlich, man tut die Hand hin. Aber man ist geistig nicht in der Lage, über diesen Schatten zu springen und diese Hemmschwelle zu überschreiten. Und das finde ich ist so wie bei manchen Tasks. Und fühlt man sich auch ein bisschen, als ob man jetzt irgendwie eben dumm oder faul ist. Aber wenn man gleichzeitig sieht, okay, ich mache irgendwie 5 verschiedene Projekte gleichzeitig, habe einen Podcast, studiere, arbeite. Mhm. Also da kann man nicht sagen, dass ich irgendwie faul oder dumm oder irgendwas. Ich meine, dumm würde ich jetzt nicht sagen, aber dass ich da irgendwie faul wäre oder eine Ausrede suche, nichts zu tun. Aber trotzdem ist es mir dann manchmal nicht möglich, dass ich die Wäsche aufhänge für, weiß nicht, oder runternehme für 2 Tage. Und das ist so, man kommt, genau. Es ist so lächerlich, aber es ist, wenn diese kleinen Sachen sich so akkumulieren und es ist einfach diese Überwindung, die einfach nicht da ist, diese Motivation, das ist schon was sehr Belastendes und schwierig zu erklären Leuten, die denken, ja bitte, dann wasch doch einfach das Geschirr ab, was ist das Problem?
Ja, ich habe das in dem Bereich nicht, ich habe es auch bei anderen Sachen oft, wo ich immer denke, das gibt's nicht und es geht wirklich nicht, also es ist wirklich, als hätte man eine körperliche Schranke. Also das ist so, ist ganz, ganz komisch. Ja, immer, und das ist aber ganz wichtig, dass man da nicht faul ist oder zu dumm für manche Sachen ist, ja, oder wenn man jetzt eben das Studium hinschmeißt, hat es eben oft andere Gründe. Und da ist es eben wichtig, da zu erkennen, dass man vielleicht ADHS hat und dass man da dann lernt, damit umzugehen. Also man muss jetzt nicht unbedingt Medikamente nehmen, es wirkt zwar gut, ja, es gibt auch verschiedene Strategien. Und gerade auch im MINT-Bereich, Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik, ja, ist es wirklich extrem wichtig, darauf auch wirklich einen Blick zu werfen und das zu berücksichtigen. Also ich habe da eine spannende Studie gefunden, die ist zwar schon von 2009, aber dafür umso interessanter, die ist sogar national repräsentativ in den USA durchgeführt worden. Und die haben sich bei Jugendlichen angesehen, die Bildungswege der Schüler, Schülerinnen im Hinblick jetzt eben auf MINT-Fächern, wie sich das halt so bei ihnen entwickelt hat und ob es da nämlich Unterschiede gibt jetzt zwischen den Jugendlichen, ja, und zwar mit und ohne kognitive Behinderungen, ja, und da eben die verschiedenen Unterschiede. Ich habe mich ein bisschen an dem Wort Behinderungen gestoßen, aber gut, 2009 wollen wir das noch verzeihen. Aber es war extrem spannend, was da rausgekommen ist bei dieser Studie. Also es hat da Jugendliche gegeben, die medikamentös mit ADHS behandelt worden sind, versus welche, die halt keins bekommen haben und eine andere Gruppe, die halt andere Beeinträchtigungen hatte. Da hat sich herausgestellt, dass die Jugendlichen, die ADHS hatten und Medikamente bekommen haben oder eben Autismus haben, dass die sehr wahrscheinlich in einem MINT-Fach immatrikuliert haben nach der Schule und auch in der Schule sogar höhere Leistungen hatten in den MINT-Fächern. Als jetzt zum Beispiel die Jugendlichen mit anderen Behinderungen, die im intellektuell vielleicht da irgendwie eingeschränkter waren. Ja, also die haben halt die geringsten Erfolge gehabt. Und die Behandelten haben sogar große Erfolge gehabt, haben dann eben auch immatrikuliert. Wobei es dann auf die Leistung beziehungsweise dann weniger Einfluss hatte jetzt die schulische Leistung, ob sie dann jetzt erfolgreich waren beim Studium, sondern die Einstellung dazu, ja. Und die haben durchaus erfolgreich ein MINT-Fach studiert und auch abgeschlossen. Also das war sehr spannend zu sehen, dass das eben kein Hindernis eigentlich ist, sondern vielleicht sogar fast förderlich ist.
Ja, und das sieht man ja auch, oder wenn man so herumschaut, es ist halt Fluch und Segen, aber es sind sehr viele Leute, die halt sehr viel machen und sehr viel schaffen, sind halt oft Leute, die eher im ADHS-Spektrum sind.
Ja, und es ist aber auch wirklich wichtig, diese Neurodiversität einfach auch zu berücksichtigen. Warum das wichtig ist, habe ich in einer weiteren Studie gefunden. Also ich bin natürlich dann total in den Hyperfokus geraten und habe mich da ja reingetigert und fand das total spannend, was ich da gefunden habe. Es kennt ja jeder dieses klassische Bild, ja, von diesem zerstreuten Professor, ja, oder dann hast du diesen, ja, Social Awkward Typen à la Sheldon Cooper, den wir ja alle kennen. Es gibt dann auch immer diese Witze, dieses Please flirt harder, I'm a physicist, ja. Und man weiß ja auch von Studien, dass jetzt gerade unter Physikerinnen eine sehr hohe Quote an Autisten ist, ja. Und da habe ich jetzt einen Artikel gefunden, also von der Trinity University, das ist eine Universität in Amerika. Die hat das letztes Jahr rausgebracht, vom Physics and Astronomy Faculty Research, die haben das rausgebracht und haben sich das eben angesehen und sprechen da jetzt eben wirklich für mehr Vielfalt, Inklusion und eben Unterstützung jetzt auch von neurodivergenten Menschen. Also das sind jetzt eben mit ADHS, aber auch mit Autismus, was ja auch eben im Spektrum ja ist, oder auch Dyslexie, also Lernschwierigkeiten. Leseschwierigkeit, Leseschwäche ist das, oder? Dyslexie. Und zwar im Bereich Physik und Raumfahrtwissenschaften. Also für uns sehr, sehr spannend. Da ging es eben darum, dass man die Unterschiede jetzt eben nicht pathologisiert, also so als krankhaftes Verhalten irgendwie wahrnimmt, sondern dass es natürliche Variationen anerkennt, dass diese Stärken und Schwächen eben sehr unterschiedlich sind. Also du hast es ja eh schon ein bisschen angesprochen. Also wenn sie jetzt in Mathe extrem gut sind, heißt das jetzt aber nicht, dass sie jetzt bei anderen Sachen genauso gut sind. Also die können dann halt Schwierigkeiten haben bei total alltäglichen Sachen, ja, wie ich sage jetzt irgendwas wie das Schnüren von Schuhen oder sowas, ja.
Schon extrem, aber.
Ein bisschen extrem, ja. Aber es geht eben darum, eben diese Andersartigkeit anzuerkennen. Man funktioniert da halt einfach ein bisschen anders, wenn man da halt eben in diesen Spektren sich befindet. Und man sollte eben so aufhören, eigentlich das irgendwie zu stigmatisieren oder das irgendwie so zu pathologisieren, dass da irgendwas mit dir stimmt, was nicht mit dir passt, nicht, sondern ganz im Gegenteil, dass man die halt eher unterstützt und fördert, ja. Dass man eben schaut, okay, dass man Anpassungen macht, die Zeitpläne irgendwie, Kommunikationsmethoden auch, ja, dass sie eben ihre Aufgaben besser bewältigen können. Es ist dann eben auch hervorgehoben, dass dann natürlich neurodivergente Menschen ja auch sensorische Reize anders verarbeiten und dass man da sie unterstützt. Ja, und das sind Kleinigkeiten. Ja, also ich habe da in dem Paper gelesen, da geht es darum, dass du halt dann bei einem Meeting im Konferenzraum, ja, dass du Fidget-Spielzeuge zur Verfügung stellst, ja, oder dass sie dann irgendwie scribbeln können nebenbei. Oft brauchen sie was Motorisches, um sich da quasi besser zu konzentrieren oder zu fokussieren. Ja, und dass man da jetzt wirklich abgeht, das auch zu verurteilen, ja, oder eigentlich das als Defizit irgendwie anzusehen, sondern dass man das eigentlich sieht, wie wertvoll die für die Wissenschaft wirklich sein können, also weil sie eigentlich gut sind in diesen Bereichen. Und da dann aber eben, so wie der Betrieb halt abläuft, da eigentlich eher gehemmt werden, ja, und nicht unterstützt werden. Es gab dann noch eine Case Study, die habe ich auch gefunden, war auch in Amerika, auch letztes Jahr. Und zwar gibt es so eigene, so forschungsintensive Universitäten, die haben wirklich sehr viel Geld für Research Programme, sehr viele so PhD-Grants und so. Und die haben ein Sommerforschungsprogramm gemacht, wirklich für Studierende mit ADHS, eben weil sie ja anders funktionieren, aber nicht schlechter funktionieren, ja, sondern eben gerade in diesen Bereichen total gut sein können, haben sie da dann wirklich eine Forschungsumgebung für sie geschaffen, die halt mehr ihrem entspricht. Und die Teilnehmer haben eben alle ADHS gehabt. Und da ist dann eben wirklich rausgekommen, weil ADHS ja oft auch im Zusammenhang steht eigentlich mit Kreativität. Also das ist ja eines der, wenn man bei positiven Eigenschaften, dass sehr viele ADHSlerinnen sehr kreativ sind, ja, und da aber auch durch die Kreativität besser ausdrücken, das Lernen verbessern können, weil sie da eben in so einer offenen, explorativen Umgebung waren. Also es waren dann, sie haben dann so an Case Studies gearbeitet, das waren alles eher so realitätsbezogene Sachen, die sie halt gemacht haben. Und da ist sie wirklich rausgekommen, dass sie das Gefühl gehabt haben, ja, sie machen da jetzt an was Großem, arbeiten sie damit. Das hat ihnen viel mehr Sinn gegeben. Sie haben eben ihre kognitiven Stärken eben nutzen können, ja. Und da waren sie halt wirklich besser motiviert, haben auch ein besseres Verständnis, nämlich für diese Ingenieurwissenschaften erfahren. Und sie haben dann eben auch im Interview gesagt, dass sie sich da halt viel besser aufgehoben gefühlt haben, als jetzt eben bei diesem herkömmlichen STEM-Bildungssystem. Also mit diesen Vorlesungen, diese strammen Curriculas und so. Und dass sie da oft eher Frustration und Schwierigkeiten gehabt haben, als jetzt eben in diesem anderen, in diesem Umfeld, das halt eher jetzt auf ihre Bedürfnisse angepasst war, ja.
Zum Beispiel Montag 8 Uhr haben wir Mathe gehabt auf der TU.
Ja, genau, weil da gibt es eben auch welche, die halt sehr in der Früh gut funktionieren oder spät am Abend, ja, und das sind halt genau solche Sachen.
Ja, voll. Ich glaube, da geht es auch nicht darum, irgendwen zu babysitten oder da irgendwie Kindergarten aufzuführen, sondern es geht ja darum, dieses Potenzial zu nutzen, weil das Potenzial ja sehr groß ist. Richtig. Und also das, was diese Menschen schaffen können, ist halt sehr überdurchschnittlich und sehr besonders. Man muss halt nur einfach die Umgebung schaffen, wo das möglich ist und dann können die halt auch viel mehr leisten. Genau. Ich meine, es geht jetzt nicht um Leistung, aber sie können sich einfach besser entfalten und
genau.
In dem Hyperfokus, also ich glaube, wir kennen das alle, dass, oder die halt davon betroffen sind, dass man dann Sachen macht, wo man sich denkt, okay, ich habe nie gedacht, dass ich das schaffen kann, wenn die Deadline so nahe kommt und dann am Abend vorher noch so was Gutes produzieren kann.
Richtig, ja, weil in Wahrheit ist das nämlich genau das Gegenteil von einem Babysitting-Programm, ja, weil es ist an und für sich ist eben dieser stärkebasierte Ansatz ist, ja, diese Selbstbestimmungstheorie eigentlich, ja, basierend auf dem. Und da geht's halt darum, dass eben Menschen motivierter sind, ja, wenn jetzt eben ihre Bedürfnisse nach Autonomie, Kompetenz und Zugehörigkeit erfüllt werden. Und gerade das ist eben bei ADHS dann ganz stark. Ja, und wenn sie das jetzt eben diese Freiheit erleben, ja, dann, ja, sind die viel kreativer auch bei den Problemlösungen und so, ja.
Kennst du die Steffi Stahl? Die mag ich jetzt nicht mehr so, aber früher habe ich die öfter angehört. Das ist so eine Psychologin oder Psychotherapeutin. Mhm. Und die hat immer gesagt, so, immer wenn sie ADHS-Menschen trifft oder in einer Therapie hat, fragt sie, warum seid ihr nicht selbstständig? Weil das einfach so ein Problem ist und das, also ich bin nicht selbstständig, aber ich habe jetzt Gott sei Dank eine Arbeit, wo ich sehr autonom arbeiten kann und ich habe mir auch sehr schwer getan in der normalen Arbeitswelt mit diesen Hierarchien und der Unterordnung und dieser, wenn man, wenn was nicht effizient oder nicht sinnvoll läuft, dass man sich einfach da fügen muss, obwohl es unsinnig ist, also diese Sachen habe ich mir sehr schwer getan und das geht anscheinend vielen ADS-Menschen so, dass dieses Bedürfnis nach Autonomie und Selbstverwirklichung und Gestaltung sehr groß ist.
Ist ganz stark, das stimmt, also das unterscheidet habe ich total, weil ich habe auch gerade meinen Schritt in die Selbstständigkeit getan und tatsächlich die ADHS-Menschen, die ich kenne, streben auch alle so Selbstständigkeit an und ich habe auch immer wieder Probleme gehabt in diesen Corporate Jobs, mich dann in diesen Strukturen einzufügen. Ja, also die Studie kam eben auch zu dem Schluss eigentlich, dass eben also Menschen mit ADHS wirklich ein größeres Potenzial eigentlich haben für wirklich dieses kreative, divergentes Denken, ja, und dass das auch gerade bei MINT-Fächern halt natürlich extrem wertvoll ist. Also es sind wertvolle Talente und bei mir war es ja auch so, ja, also wenn du da ja immer funktionieren musst, ja, du verschwendest so viel Energie, Ressourcen, um quasi zu funktionieren, ja, damit du diesem Gesellschaftssystem entsprichst, so wie es jetzt ist, ja, was jetzt aber eben deinem natürlichen eigentlich nicht ins entspricht, ja, und dann geht da total viel Energie drauf und wenn das wegfällt, ja, dann wusch, ja, bist du unleashed, ja, und naja, sicher, dann kannst du dich viel besser entfalten, ja, und dann wirklich dein Potenzial auch leben. Ich habe auch immer das Gefühl gehabt, dass ich mein Potenzial nicht auslebe, ja, dass ich da irgendwie so immer mit Handbremse fahre, ja. Also die setzen sich da ganz stark ein dafür, dass man da einfach mehr drauf eingeht, dass man halt wirklich inklusivere Lernstrategien noch hat, flexiblere Lernumgebungen, dass man das einfach fördert, ja, weil eben gerade die Forschung da eigentlich noch nicht darauf ausgerichtet ist, aber extrem davon profitieren könnte.
Und auch alle anderen Menschen, also bin ich überzeugt, dass die auch profitieren von diesen freieren und flexibleren Gegebenheiten. Also das ist immer ja so, wenn man jetzt auch in Usability oder generell etwas designt, dass es für eine Minderheit und eine Gruppe von Menschen gut funktioniert, wird es auch für alle anderen besser funktionieren, weil es gibt eben Leute, die haben vielleicht keine Diagnose, aber sie haben vielleicht diese eine Sache, wo sie auch ihren Bedürfnissen nicht entspricht und dann wird das automatisch auch für die zugänglicher und besser.
Ja, also ich habe sehr viel darüber auch gelesen, nachdem ich die Diagnose bekommen habe und da stand halt schon oft in den Büchern drin, dass halt wirklich auch ja Karrieren verhindert worden sind eigentlich, ja, weil halt eben Menschen da ihren Platz nicht gefunden haben, sich nicht einfügen haben können, eben Studien abgebrochen haben, ja. Und deswegen ist es wirklich wichtig, dass man das, glaube ich, diagnostiziert, dass man das sieht, dass man auch als betroffener Mensch für sich lernt, damit umzugehen. Und vor allem, also ich merke das bei mir eben auch, es macht halt jetzt schon einen Unterschied, wenn ich jetzt Sachen bemerke, weil ich denke, okay, das ist jetzt wieder mein ADHS, ja, du kannst das benennen, du siehst das auch mehr und bist da jetzt auch nicht ganz so in diesem Boah, dem irgendwie ausgeliefert, wo es halt Probleme macht. Aber es ist ja nicht nur negativ. Manche sagen ja auch, es ist ein bisschen eine Superkraft vielleicht. Ja. Und ich glaube, das geht auch darum, dass man das Positive darin sieht. Bei manchen stärker, schwächer, der Leidensdruck ist vielleicht auch bei nicht allen, also es kommt auch immer darauf an, manche gehen ja sehr gut ihren kreativen Weg und können sich da gut ausleben. Und da passt das ja auch. Und ich glaube, eine der besten Sachen, die man hat, wenn man ADHS hat, ist ja dieser Hyperfokus und dieser Deep Dive. Man kann sich dann wirklich stundenlang mit einem Thema beschäftigen oder wirklich auch sich mit etwas auseinandersetzen, vergisst alles rundherum. ADHSlerinnen können sich auch sehr schnell in etwas reindenken, einarbeiten. Also sind das recht fix und sind alles Eigenschaften, die ja auch in der Arbeitswelt durchaus gefragt sind und nützlich sein können. Also da kann man ja durchaus einen wertvollen Beitrag leisten.
Und es gäbe ja diesen Podcast gar nicht, wenn es kein ADHS gäbe, weil wir beide wahrscheinlich nicht die Energie hätten oder meinem Instagram-Account. Also ich glaube, das ist auch der, warum man so den Eindruck hat, na, auf einmal haben alle ADHS auf Instagram. Ja, weil es halt vor allem die Leute sind, die ADHS haben, die halt nach außen gehen, die diese Projekte machen.
Ja.
Genau, und deswegen kommt es halt vor, die haben ja alle Stars oder na, Stars war es jetzt nicht, aber halt alle Leute, die im Internet irgendwie viel reden, haben auf einmal ADHS. Ja, weil halt das sind die Leute, die diesen Drang haben,
die das
was
machen,
zu tun und was zu gestalten, voll.
Ja, bei mir war es ja auch immer, ich habe auch immer gesagt, du machst so viel und weil eben du arbeitest und studierst und machst noch Podcast und machst das andere Studium und so, ja, ich meine, ich empfehle es niemandem, so viel zu machen, aber das hat für mich dann danach auch Sinn gemacht. Da habe ich gedacht,
genau. Voll, aber immer wenn die Leute sagen und dann liege ich wieder einen halben Tag nur rum und mache gar nichts, dann denke ich mir, das ist ein falsches Bild von mir. Also es gibt beide Seiten. Ja. Ich habe vielleicht nicht so gutes Time-Management, aber dafür, wenn es mal stressig ist, bin halt ich, die das gewohnt ist, mit 10 Sachen gleichzeitig zu multitasken, und die normalen Leute sind voll überfordert davon.
Ja, das ist auch so eine super Kraft bei ADHS, ja, das ist das, also ich nenne das, das ist halt dieser Oktopus-Modus, ja, das halt bei so Notfalldingen, ja, oder wenn halt wirklich so Feuer am Dach ist, ja, der ADHSler den kühlen Kopf bewahrt.
Oktopus-Modus, das taugt mir.
Es gibt auch also wirklich viele ADHS-Menschen da, die halt dann so Ambulanzen arbeiten, Notfallärzte sind und solche Sachen. Ja, halt wirklich, wenn es drunter und drüber geht, der hat da halt wirklich, und ich kenne es auch bei mir.
Sieht man am klarsten, ja.
Ja, also ich habe das auch gehabt bei mir in der Arbeit, also in der Agentur, wenn es irgendwie super stressig war und alle komplett am Flippen waren. Und ich dann, ne, jetzt machen wir das. Und dann den Lead auch irgendwie automatisch übernommen habe. Ja.
Ja.
Das ist halt alles wirklich von dem, dass du halt total diesen Oktopus-Modus, ja, auch das Empathische, ja, du kannst dich da irgendwie so gut reinfüllen und so. Ja. Das ist eben, deswegen, es gibt halt auch Vorteile, und manche Sachen funktionieren dafür halt überhaupt nicht. Ja. Es ist aber auch anstrengend, ja. Also
das stimmt.
Das kommt ja auch dazu, ja. Ich habe dann übrigens noch zum Schluss noch ein bisschen nachgegoogelt. Ich gebe es zu, es war eine kurze Suche, Google-Suche, nach so bekannten Persönlichkeiten, die in Verdacht stehen, ADHS gehabt zu haben. Wobei solche Sachen immer mit Vorsicht zu genießen sind. Ja. Ich nehme das also.
Ferndiagnosen.
Ja, fast wie ein Horoskop im Prinzip, ja, weil das halt ja. Ja, es ist ja im Nachhinein, es ist dann immer beurteilt, nachdem wir halt vielleicht Zeitzeugen oder Freunde, Bekannte halt die jeweiligen Persönlichkeiten beschrieben haben, und man sagt, ja, okay, nachdem kann man sagen, dass die vielleicht ADHS gehabt haben. Zu den bekanntesten gehört wahrscheinlich Albert Einstein. Wobei dem wird, glaube ich, alles nachgesagt, was der nicht alles gehabt
auch
hat.
Astrologie-Liebhaber.
Ja, genau, stimmt. Stimmt, wir beginnen und schließen mit Einstein. Ja. Aber ja, genau, aber wir wissen ja, also der wird ja auch immer sehr gerne dafür herangezogen, dass der ja Schwierigkeiten in der Schule hatte, dass er ja dann nicht so toll war. Ja. Aber natürlich eine unglaubliche Denkfähigkeit hatte. Ja. Wir wissen ja alle, was er gemacht, was er erreicht hat, ja, dass er da eben anders auch gedacht hat, glaube ich, als andere Zeitgenossen. Und dann Edison. Also den Erfinder, dann kennen ja auch viele. Der war auch sehr auffällig als Kind. Ja, also der ist dann irgendwie von der Schule geflogen oder sowas und musste dann von daheim unterrichtet werden. Faraday war bekannt für seinen Hyperfokus, dass er sich da enorm auf eine Sache konzentrieren konnte. Und dann auch noch ein sehr bekannter Name, da musste ich schmunzeln, und zwar war das Leonardo da Vinci, der ja, wie wir wissen, auch ein Tausendsasser war, der ja auch in sehr vielen Disziplinen umtriebig war und auch dafür bekannt ist, und das kennen jetzt wahrscheinlich sehr viele, die ADHS kennen oder vielleicht sogar eben ADHS haben, er hat sehr viele unvollendete Projekte.
Ja. Unvollendete Hobbys.
Ja, ist ganz viele Ideen, ganz vieles angefangen, das kenne ich auch sehr gut, und dann irgendwann versandet.
Gott sei Dank hast du Cosmic Latte weitergeführt.
Ja, eben. Ja, das sind jetzt Sachen, die machen mir Spaß. Projekt. Also ich hoffe, es ist klar, warum ich heute darüber gesprochen habe. Man verzeiht mir auch, dass ich jetzt kein klassisches Astronomie-Thema habe, aber ich glaube, es ist wirklich wichtig, auch eben wichtig für die Astronomie, für die Wissenschaften, das auch anzuerkennen. Also eben gerade, weil die MINT-Fächer auch betroffen ist jetzt vielleicht das falsche Wort, aber weil halt, glaube ich, wirklich sehr viele, die in diesen, sei es Autismus, ADHS, also wirklich da viele auch in diesem Bereich sind und da aber auch ihre Stärken haben, dass man da wirklich hinschaut und das berücksichtigt. Und wie gesagt, ich finde, es ist keine Krankheit oder Störung, es ist eine Besonderheit in dem Sinne, dass man halt wirklich einfach anders denkt. Wir sind halt anders verschaltet im Gehirn, ja. Und da ist es auch dann nur legitim, dass man sich damit, ja, vielleicht Strategien zurechtlegt, um seinen Alltag zu erleichtern. Ich finde, es ist auch legitim, Medikamente zu nehmen. Eigentlich ist es ein bisschen so, ja, als würde man jemandem die Brille verweigern, weil er schlecht sieht. Also die Medikamente sind im Prinzip auch ja eine Hilfe für ADHS-Menschen, um ihren Alltag zu bewältigen. Und vor allem geht es darum, den Alltag zu bewältigen, vielleicht auch in einer Gesellschaft, die halt eben so funktioniert, wie sie gerade funktioniert. Ja. Und da wird halt oft nicht so gut umgegangen, ja, mit Menschen, die vielleicht anders sind oder die neurodivers sind. Ich habe jetzt auch die Medikamente schon genommen und es macht einen Unterschied. Und denke ich mir dann auch, ja, warum sollte man sich das Leben schwerer machen? Also vor allem, wenn es wirklich schon gut erforscht ist. Und ja, und es hat ja eben auch bei ADHS-Menschen eine andere Wirkung als bei neurotypischen Menschen. Also
ja.
Vielleicht, ja, falls Hörer, Hörerinnen da vielleicht Kinder haben, die auffällig sind oder vielleicht bei sich selber bemerken, ja, da so manche Sachen erkenne ich mich wieder. Sucht Hilfe, redet vielleicht einfach mal mit dem Hausarzt. Vielleicht hat der einen guten Psychiater, Diagnostiker oder Psychotherapeuten, die können selber nicht die Diagnose machen, aber vielleicht kennen die jemanden. Also die Diagnose machen eigene Menschen, das sind Psychologen, die das machen. Die Medikamente kriegt man dann nur beim Psychiater. Das sind alles Sachen, die ich gelernt habe. Es ist recht kompliziert, es kann schwierig sein, eine Diagnose zu bekommen. Also das finde ich ist ein ziemliches Manko. Also, dass das wirklich schwierig ist, langwierig sein kann, bis man eine Diagnose erhält. Aber ich glaube, dass das wirklich wichtig ist, weil es einfach wirklich das Leben erleichtert. Und man muss nicht 40, 50 Jahre alt werden, um diese Diagnose zu bekommen. Und dann einfach, also ich merke es einfach jetzt, es ist leichter, mein Leben.
Ja, und erzählt uns gern so von euren Erfahrungen, falls ihr welche habt, die mich interessieren. Richtig.
Wahrscheinlich gibt es mehrere. Eines der Features, die hier mit der Diagnose bei mir gekommen ist, ist, man erkennt es bei anderen Menschen. Ja, wenn man es einmal gesehen hat und weiß, dann sieht man es sehr leicht bei anderen Menschen. Und wenn ihr da auch Menschen in der Umgebung habt oder sowas, vielleicht sprecht einfach mal darüber. Ja, es ist nichts Schlimmes. Es ist, wie gesagt, es ist einfach neurodivers.
Diversität, sehr gut.
Richtig, ja. Und das macht uns ja auch alle aus. Wir sind ja deswegen jetzt keine schlechteren Menschen, auch keine besseren oder weniger liebenswert. Das sind gut so, wie wir sind, ja.
Und wir haben auch ein paar HörerInnen, die gut sind, wie sie sind, weil sie uns gespendet haben.
Ach, das ist ein perfekter Übergang.
Zum Beispiel, die Astrid hat uns über PayPal gespendet. Danke, Astrid.
Bitte, bei der Astrid müssen wir uns wirklich ganz groß bedanken. Die war sehr großzügig. Vielen, vielen Dank, Astrid.
Vielen, vielen Dank, Astrid. Doppelt und dreifach.
Genau.
Über Patreon hat Fabian ein neues Abo abgeschlossen und zur Vollständigkeit halber, es gibt auch noch die Möglichkeit, über Steady uns zu unterstützen. Also über PayPal einmalig oder Steady oder Patreon in Form eines Abos.
Ja, da kann man eben schon ab 4 € im Monat uns quasi einen Kaffee spendieren.
Genau, ein Cosmic Latte. Genau, und wir freuen uns natürlich immer noch über Bewertungen und Feedback und eben wenn ihr uns vielleicht eure Erfahrungen schreibt und wie euch diese etwas ungewöhnlichere Folge gefallen hat. Und wenn ihr uns weiterempfiehlt, ich glaube, wir sind eh gut dabei bei den Charts, gell, den Astronomie-Podcast-Charts.
Ja, genau, wo keiner weiß, wie die zustande kommen.
Aber schickt uns auf jeden Fall eure Feedback, Fragen, Anregungen an kontakt@cosmiclatte.at oder als Kommentar auf cosmiclatte.at oder natürlich auch Instagram cosmiclatte.podcast oder bei X cosmiclatte.podcast. Und wir als Privatpersonen oder nicht privat, als Einzelpersonen sind natürlich auch auf Instagram unterwegs.
Genau, richtig. Gut,
dann war es das für mich wieder mal.
Ja.
Ich werde wieder mal aussetzen und dann bald aber wiederkommen dieses Jahr.
Genau, ja. Ein paar Folgen haben wir noch dieses Jahr. Vielen Dank, ich hoffe, es hat euch gefallen, genau zu dieser etwas ungewöhnlicheren Folge, aber dafür umso wichtigeren Folge. Bis zum nächsten Mal, danke und tschüss.
Ciao.
Tschüss. Ja, aber wir haben ja ein ganz anderes Thema heute. Bist du noch da?
Also, ja, bin wieder da, sorry. Und Taschen durchbraucht.
Also, okay, gut, weil du so gar nichts gesagt hast. Ich habe ein bisschen mehr Begeisterung erwartet da jetzt für die planetare Verteidigung.
Nein, erinnert mich wieder an For All Mankind. Ich will nicht schon wieder über For All Mankind.
Okay, die meisten müssen eher an Armageddon denken.
Ja, Armageddon eh auch, ja.
An planetare Verteidigung.